Fall, ja, wenn ein junges, neues Gesicht Prada läuft, findet der Image-Transfer von der Marke auf das Modell statt, das vorher noch keiner kannte. Ja, und bei Social Media kommt, ist es eben genau andersrum.
Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute den Gründer und Geschäftsführer der Model Management Agentur Iconic Management zu Gast. Sein Name ist Ingo Nolden. Mit Ingo spreche ich darüber, wie wird man ein erfolgreiches Model? Wie viel Glanz und Glamour steckt eigentlich wirklich in dieser Branche? Wie viel Geld steckt in dieser Branche? Also kann man als Model tatsächlich noch reich werden? Und wenn ja, wie funktioniert das? Außerdem reden wir natürlich darüber, wie es ist, wenn man in einer Branche unterwegs ist, die naturgemäß sehr stark auf Äußerlichkeiten achtet. Ingo erklärt, wie er seine Klientinnen schützt in diesem Bereich. Und er erläutert auch, welche Parallelen es zum Beispiel zu anderen Branchen gibt, unter anderem der Schauspielerei. Nicht wundern, vielleicht gibt es das eine oder andere Hintergrundgeräusch bei dieser Aufnahme. Wir haben es aber so zusammengebastelt, dass man es auf jeden Fall sehr gut hören kann. Da ist eine ganze Menge während der Aufnahme passiert. Wir sind dankbar, dass Ingo sich trotzdem die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Er hat tatsächlich unseretwegen auch ein Supermodel warten lassen, was dringend versucht hat, ihn zu erreichen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Ingo. Und ich kann sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Reinhören, auf geht's. Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute an Bord, hier vor dem Mikro, Ingo Nolden. Namen haben wahrscheinlich nur echte Modebranchenkenner vielleicht, Mode- und Werbebranchenkenner schon mal gehört. Jetzt fällt mir noch glatt das Mikro um, direkt zum Einstieg in unseren Podcast hier. Ich bin froh, dass ich heute hier bei Ingo im Konferenzraum sitzen darf, weil er ist nämlich Gründer einer der erfolgreichsten deutschen Modelagenturen und lässt mich heute mal ganz weit hinter die Kulissen des Modelgeschäfts schauen. Ich bin schon super gespannt. Ich denke, es wird nicht so sein wie bei Germany's Next Topmodel, aber wie es genau ist, das erzählt Ingo uns heute. Ingo, schön, dass du da bist und beziehungsweise, dass ich hier sein darf. Habe ich in der Vorstellung jetzt noch was Wichtiges vergessen?
Im Grunde genommen hast du es gut gesagt, ja.
Ja, das ist doch super. Ingo, du machst Iconic Management. So heißt die Firma, die du gegründet hast. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass da das Management im Namen der Firma ist. Und bei Modelagenturen habe ich so in meiner Naivität immer gedacht, Mensch, ja, die vermitteln so Models hin und her zu den Kunden und sind da auch so ein bisschen Schnittstelle. Aber Management war für mich immer so ein bisschen sowas wie Künstlermanagement, die Metallica hatten Management, was sich um alles kümmert, oder irgendwelche Sportler haben Manager, die Verträge verhandeln für sie, Werbeverträge, Fußballerverträge, was auch immer. Bei Models war mir das nicht so ganz klar. Magst du mal, vielleicht sagst du noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir selber, weil ich vermute, ich habe so ein paar Sachen vergessen, und mal kurz, was ist Iconic Management?
Wenn ich ganz vorne anfange, dann würde das bedeuten, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, da groß geworden bin und in Stuttgart ursprünglich geboren, dann kurz Station in Hamburg gemacht habe, über 5 Jahre, und dann in Paris bei einer Agentur gearbeitet habe, die heißt Viva, gehört zu den besten Agenturen in Paris, wo Natalia Vildanova und Karolina Kukova etc. angefangen haben zu arbeiten. Vielleicht kennen die heutzutage die Hörer auch noch die einen oder anderen Namen. Und danach bin ich weiter nach New York, war bei IMG Models für mehrere Jahre, war eigentlich nur gedacht als kurzer Abstecher, wurde aber dann doch länger, weil es mir so gut gefallen hat. Aber letzten Endes, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe dann auch gesagt irgendwann so, jetzt reicht's, jetzt geht's nach Deutschland und jetzt krempeln wir die Arme hoch und wir machen es selber.
Das heißt, du hast gesagt, irgendwie so als Angestellter arbeiten für die ganz Großen, das ist schon irgendwie cool. Und in New York, glaube ich, kann man es ja auch ganz gut aushalten, wenn man einen coolen Job hat. Aber du wolltest was selber machen auch, so deinen eigenen Laden ganz genau gründen. Und dann ist Iconic Management geworden.
Ja.
Was ist Iconic Management?
Ja, also du hast es gerade schon richtig gesagt. Also wenn wir jetzt mal in die 80er, 90er Jahre zurückgehen, dann denken wir in erster Linie dann Modelvermittlung, Künstlerdienst im Namen und Auftrag oder mit Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit, klassisches Vermitteln mit einer Kunden- und einer Serviceprovision. Aber das, wie gesagt, hängt so ein bisschen jetzt in den 80ern, 90ern. Und was sich in den letzten Jahren einfach sehr stark rausentwickelt hat, ist einfach, dass das Models auch auf Basis dessen, dass die ganze Industrie sich sehr stark gewandelt hat, die Beauty- und Modeindustrie, das ist, alles ist viel vielfältiger geworden, größer geworden. Haben wir bei den Models sehr viel Arbeit und da reicht es im Grunde genommen nicht aus, einfach den Hörer abzuheben und zu sagen, okay, hier eine Option oder eine Buchung eintragen, sondern hier muss wirklich strategisch gearbeitet werden, langfristig, mittelfristig Planungen müssen erstellt werden etc. Hier geht es wirklich darum, dass man eine Modelkarriere, wenn man sie dann eben sozusagen auf die ersten dünnen Beinchen stellt, irgendwie über viele Jahre erfolgreich aufrecht erhalten kann. Und eben im Laufe dieser Geschichte eben stellt sich dann irgendwie auch wie ein, welche Offerten sich ergeben oder welche Pläne man hat. Und die sind relativ individuell, je nachdem, welches Model man dann eben unter Vertrag hat und wie man das Model einschätzt und wie die Offerten sind. Und dann braucht es schon ein richtiges Management, damit man als Model lange erfolgreich bleiben kann.
Ja, das heißt, Models, die ihr betreut, vielleicht für die Hörer, wir sitzen im Konferenzraum und gerade ist jemand reingekommen. Die Models, die ihr unter Vertrag habt, das sind sowohl Männer als auch Frauen, richtig? Und unterscheidet sich da die Betreuung auch signifikant oder sagst du, wir bauen die Karrieren für beide?
Also ich muss offen gestehen, ich bin jetzt seit 25 Jahren Agent und bei den Frauen, ja, und habe aber um die Männer immer einen Bogen gemacht. Das ist genauso wie vielleicht in anderen Branchen auch, ja. Wenn ich jetzt bei der Sparkasse sitze, dann bin ich jetzt nicht unbedingt der beste Investmentbanker, obwohl ich das jetzt nicht so direkt in den Vergleich ziehen möchte, fängt mir gerade so auf. Also es ist eben was anderes, was ich sagen wollte damit. Eigentlich ist es was anderes, als ob man Männer oder immer Frauen managt. Es gibt teilweise auch unterschiedliche Kunden, eine andere Art und Weise, wie man vorgehen muss, strategisch. Ich habe immer Frauen gemacht, weil es eben von der Frauen ein Business ist, was im Frauendomäne ist, also sowohl bei den Bookern, Agenten, als auch eben, wie gesagt, was die Models angeht, was die Gehaltsstrukturen angeht, was die Joboferten angeht, etc. Trotz alledem, als Berliner Platzhirsch hier, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, kamen so viele Bewerbungen und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen was anderes mit den Männern. Wir nehmen nur eine Handvoll Männer. Wir sind exklusiver Manager bei allen Männern, die wir haben. Bei den Frauen ist es eben auch so, da unterscheidet man in diesem typischen Fachjargon, findet man dieses Wort Mutteragentur, was ich ein bisschen irgendwie dämlich finde, auf Deutsch gesagt, weil warum gibt es dann keine Vateragentur oder etc. Also es geht, aber als Mutteragentur ist eigentlich diese Finding Agency genannt, die eben das Model findet, aufbaut und sozusagen über die Jahre betreut und auch eben das Placement macht, die Platzierung bei anderen Modelagenturen im Ausland und ist sozusagen in der exklusiven Verantwortung für den Karrieregang ist. Ja? Und bei den Männern haben wir gesagt, machen wir das nur über uns, während bei uns bei den Frauen eben die Mädchen eben auch so ein bisschen ausleihen von anderen Agenturen in Paris oder New York.
Ja, das heißt, bei den Frauen ist es dann auch eher so ein Netzwerkcharakter noch stärker, der da zum Tragen kommt. Okay, verstanden. Wenn du jetzt drauf guckst auf das Business, du hast gerade schon gesagt, du bist schon 25 Jahre dabei. Wir haben wahrscheinlich nicht viele, aber auch so ein paar Hörer, die sind gar nicht mal so alt. Und die kennen tatsächlich das Thema Modeln hauptsächlich aus dem Fernsehen und denken dann, dass Germany's Next Topmodel die reale Welt abbildet. Letztendlich ist es aber ja wie immer so, Reality-TV bildet nur einen Teil der Realität ab. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Model werden oder ich kenne jemanden in der Familie, im Freundesbekanntenkreis, wo ich glauben würde, ist egal ob Mann oder Frau, dass der oder die hat genau das Potenzial zum Model. Dann guckst du drauf und wie würdest du sagen, wie würdest du selbst dich beschreiben, wie unterscheidet sich dein Blick von meinetwegen meinem? Also mir wird tendenziell ja auch, also keine Sorge, ich bewerbe mich nicht, weil alle mir sagen, ich hätte ein Radiogesicht. Aber wenn du jetzt so drauf schaust auf jemanden, wie guckst du da anders drauf, als ich das machen würde?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich es jetzt mittlerweile so lange mache und ich sehe es wirklich dann im ersten Moment eigentlich, ob jemand was ganz Besonderes hat, ja, und dann, oder eben auch jemand ist, der theoretisch gesehen arbeiten kann, aber ob es dann das ist, was uns für uns interessant ist als Manager, wie da einfach mit einem gewissen zielführenden Argument reinzugehen und zu sagen, komm, wir machen einen exklusiven Contract, wir gehen in die Geschichte, dass wir dich global vermarkten. Oder wir sagen einfach, okay, wir machen hier ein bisschen was vor Ort und gucken mal, wie es läuft. Ja. Also, ja. Also um nochmal auf die Frage jetzt zurückzukommen. Also man hat, ich meine, ich will jetzt gar nicht zu sehr einhergehen mit der Thematik, okay, es gibt gewisse Sachen, die müssen einfach stimmen, ja, also wie zum Beispiel bitte kein fliegendes Kinn oder bitte keine Schlupflider oder bitte nicht eine zu hohe Stirn, es gibt so ein gewisses Schönheitsideal, obwohl sich heutzutage die Sachen auch teilweise extrem verlagern, das ist alles so ein bisschen 90s, was ich jetzt gerade erzählt habe. Was aber dadurch, dass ich da irgendwo aus diesem Zeitalter komme, gucke ich da trotzdem drauf, sage ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, was für mich aber eben viel mehr interessant ist, ist, wenn ich was sehe, irgendwie dass das gesamte Äußere stimmt, ja, die Proportionen müssen sozusagen stimmen, der Ausdruck im Gesicht und irgendwo muss das Ganze so was Einheitliches sein, wo ich sage, wow, das sind 360%, das Ganze. Also
ja.
360 Grad, 100% und, sozusagen. Ja.
Das klingt spannend, weil ich meine, eine Parallele zur Musikindustrie zu sehen, weil da habe ich gelernt, dass so die A&R-Manager, diese Artist and Repertoire, dass die ganz oft sich Sachen angehört oder angeschaut haben und gesagt haben, kann man machen, muss man nicht. Und das ist wahrscheinlich auch für euch so ein bisschen die Herausforderung zu gucken, wenn da jetzt ein schönes Mädchen quasi in der Tür steht und du guckst drauf und sagst, das könnte passen, das könnte gut in eine Werbekampagne passen, aber die Frage ist, passen auch 8 andere auch oder passt nur die?
Ja. Die Welt ist groß. Ja? Es gibt unheimlich viele Marken, unheimlich viele Brands. Wir haben Inclusion, Diversity, um auf das Thema auch nochmal zu kommen, was wir als Agentur auch sehr stark aufnehmen hier. Wir empowern unsere Models im glaube ich, bestmöglichen Sinne. Ja? Das heißt, wir stehen wirklich vor, hinter und an der Seite unserer Models in jeglicher Richtung. Deswegen ist bei uns auch die Kapazität recht klein. Wir sind im Vergleich zu anderen Agenturen mit unserem Namen, also von der Größe her, also vom Bekanntheitsgrad, sind wir recht klein. Das geht auch nicht anders, weil wir eben nur eine bestimmte Anzahl, mit diesem Service nur eine bestimmte Anzahl von Ton Talent sozusagen zukommen lassen können. Deswegen ist bei uns auch immer dieser Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben hier x Mädchen, die reinkommen von anderen Agenturen oder die bei anderen Agenturen aufgenommen werden würden und wir sagen trotzdem nein. Weil wir einfach sagen, wir versuchen hier, man muss immer vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, aber wir wollen einfach einen ganz, ganz bestimmten Look haben, der für interessant ist für die prestigeträchtigen Marken und für die und eben sozusagen für einfach allgemeingültig ist für die internationale Vermarktung und eben auch eine langjährige Karriere hat. Es gibt viele Menschen, die können als Model hier und da mal arbeiten, aber dann nur vielleicht in dem Bereich oder in dem Bereich, aber nicht in allen Bereichen, sondern wir suchen aber eben nach Möglichkeit jemand, der diesen Mass-Market-Appeal irgendwie hat, also und der eben genauso an der Stelle, um das mal kurz auszuführen, was das bedeutet, auf der einen Seite eben Street-Style in irgendeinem Independent-Magazin oder Musikmagazin stehen kann neben einem Rapper, auf der anderen Seite aber auch das Gesicht eines Kosmetik-Giganten sein kann.
Ja. Ja. Okay, also für eine breite Produktrange quasi modeln könnte und wahrscheinlich ja dann auch in vielen Kulturkreisen weltweit auch ankommt, oder? Das spielt doch sicherlich auch eine Rolle.
Ganz genau.
Okay, wenn da jetzt jemand draußen ist, also ich höre raus, man kann gar nicht so ganz genau an so harten Fakten beschreiben, dass, also Nase so lang und irgendwie Kinn so kurz und Augen, keine Ahnung, müssen blau sein, das kann man gar nicht so genau sagen, Nein. Sondern es ist das Zusammenspiel der einzelnen.
Es ist wirklich eine Symphonie und am Ende des Tages, der Look ist das eine, dann kommt noch eben dazu, ich meine, die Leute sagen mir, ja, Charakter, ja, wie soll ich einen Charakter vermarkten? Der Charakter vermarktet sich, ist eben nicht visuell, sondern das ist eben Action. Und wir sprechen im Jargon davon eben, dass jemand ein Role Model ist, ja, also jemand, der eine ganz bestimmte eigene Identität hat und diese Identität sozusagen sehr, sehr streng, sehr strikt eben auch nach außen dokumentiert, wo es eben ganz klar ist, okay, das ist klar einleuchtend für jeden zu verstehen. Ja, und das hilft natürlich den Marken auch, irgendwie ganz klare Markenbotschaften zu erzeugen. Und das ist natürlich auch ein ganz gewisser Punkt. Klar spielt Social Media auch eine große Rolle bei uns in dem Fall. Das ist wahrscheinlich eine zu deiner kommenden Fragen gewesen. Es geht da eben auch so wirklich sehr stark auf das Bild eben, dass es eben nicht nur die Beauty und dieses Schönheitsideal ist, sondern auch wirklich, was ist die Message? Ja, was steht hinter diesen schönen Augen? Ja, was kommt da zum Vorschein und wie kann man das vermerken?
Wenn so jemand jetzt Model werden möchte, was muss die Person tun? Was muss sie auszeichnen? Wie viel ist das Aussehen? Und was kann so eine Person auch selber beitragen? Also für die Nase kann man ja nichts, die man hat, aber für die Figuren Teil und Arbeitsethos, dafür kann man ganz viel. Wie würdest du da die Faktoren?
Also im Grunde genommen, wir haben ja auch eine ganze Reihe an Models und auch keine Models, die sich bewerben. Wir sagen den Leuten immer, geht mit euch ernsthaft ins Gericht. Es gibt Webseiten wie zum Beispiel models.com, ja, die recht bekannt ist weltweit, wo man dann auch sieht, okay, ein Querschnitt durch die gesamte Welt der Models, ja, wenn ihr irgendwo seht, dass ihr irgendwo einen gewissen Look habt, der da verkörpert wird, dann bewerbt euch. Ja, also was wirklich wichtig ist, die Proportionen sind wichtig. Ja, das heißt, wenn jemand ganz kurze Beine hat, dann wird es wahrscheinlich schwer als Model. Oder wenn jemand ein etwas zu breites Becken hat, in der Proportion gesehen, dann kann es auch schwieriger werden. Aber zum Beispiel in den heutigen Zeiten gibt es eben auch viel Anfragen für Frauen in Konfektionsgröße 40 und 42. Und das wir haben auch wirklich unsere Augen auf. Wenn jemand zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich möchte jetzt bewusst nicht das Wort übergewichtig oder dick benutzen als Beispiel, aber es ist so, wenn sich jemand, für mich ist es unheimlich wichtig, dass jemand eine gesunde Art und Weise hat, mit sich selber umzugehen, lebensfroh ist, ja, und dieses lebensfrohe ausstrahlen kann und dann einen gewissen Look verkörpert, der vermarktet werden kann, dann ist das mit den Maßen auch bei uns gar nicht so wild. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich damit eine Lawine hier auslöse und dass sich jetzt jede zweite Mama direkt bei uns bewirbt. Ich hatte das schon mal gemacht in einer ähnlichen Situation, dann hatten wir am nächsten Tag wirklich fast 4000 Bewerbung innerhalb von einem Tag. Wichtig ist wirklich, dass, also bestes Beispiel zum Beispiel so eine Ashley Graham zum Beispiel, ja. Also diesen lebensfrohen Look, gleichmäßige Gesichtszüge, wunderschönes Lächeln, wunderschöne Augen, die Frontpartie, es stimmt alles, ja, und dann geht es eben ein bisschen in die Breite, ist nicht schlimm. Aber das Ganze muss eben eine Symphonie sein, es muss passen. Ja? Und wir gucken uns gerne alles an.
Ja, und wenn man jetzt sagt, jemand hat diese Voraussetzungen, also die äußerlichen Voraussetzungen, welche Rolle spielt Fleiß bei so einer Modelkarriere?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, wenn der Fleiß nicht da ist, dann gibt es eben auch keinen Preis. Ja. Und das ist in diesem Job wahrscheinlich sehr extrem, weil man muss sich vorstellen, die Models, die müssen, wir helfen als Agentur, den Models natürlich auf die Beine zu kommen. Wir stoßen die Türen auf, aber durch die Tür müssen die selber durchgehen. Ja? Wir können schieben und schieben, wie wir wollen, wenn das Mädchen sich nicht anstrengt auf den Shoots, bei den Interviews etc., dann wird es einfach nicht klappen mit der Karriere. Das heißt, man muss als erfolgreiches Model einfach eine gewisse Daily Routine haben, die eben sehr, sehr, sehr strikt ist. Ja, es geht mit Körperertüchtigung los. Ja, du musst zu jeder Zeit, Tageszeit gesund aussehen, deine Haut und deine Haare gepflegt haben. Du solltest über ein gutes Gefühl, ein Taste, ein gutes Gefühl zu dir selber irgendwie erstmal haben, dass du mit dir im Reinen bist, dass du auch einen gewissen Taste entwickelst, das wollte ich sagen. Und für deine Bilder und so weiter, deinen Ausdruck und so weiter, wie wirst du besser? Das ist viel, viel Arbeit. Das sagt sich so, spricht sich so leicht, aber es ist wirklich viel Arbeit. Und Social Media, bei den Shootings grundsätzlich mit irgendwie im Dialog mit den vielen Artisten, die auf den Shoots auch sind, ob es Kreative sind, Fotografen, Stylisten, Make-up-Artisten, Kreativdirektoren etc. etc. Also es ist wirklich, you're building your own army, also deine Fan-Army sozusagen. Ja. Und die ist bei uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir diese Army bauen wir auf einem nicht nur lokalen oder regionalen oder nationalen, sondern vor allem auch auf einem internationalen Level, weil unser Talent reist eben auch sehr viel. Ja, also wir schicken sie nach Paris und dann sind da ungefähr gut 100 Kunden, die für dich vielleicht wichtig sind. Ja, dann bist du da, dann fliegst du nach London. Und das dauert dann eben, bis dieses ganze Monopoly eben einmal richtig zusammenspielt.
Ja.
Und dann, dass die Leute dann auch sagen, die kenne ich auch. Ja, die habe ich da gerade in dem Magazin gesehen. Oder die, ja, mit der habe ich gerade auf der Show zusammengearbeitet. Ach, oder die kam beim Ghostie vorbei bei mir, die ist ganz toll. Ja? Ja. Also die Leute, es ist ein regelrechter Austausch im Grunde genommen. Ist es dann so, dass dann die Kreativen untereinander sprechen und sagen, ja, wen nehmen wir denn da von denen? Ja, wir brauchen jemanden, der das und das und das und das.
Ja.
Und wenn dann die Leute auf den, sage ich immer, der kleine gemeinsame Nenner, ja, der kleinste gemeinsame Nenner, wenn wir dann darauf kommen, dann ist das Model in der Regel recht schnell gebucht.
Ja, ich habe mal gelesen, dass einer der Erfolgsfaktoren von Heidi Klum war, nicht unbedingt nur ihr Aussehen und was sie so konnte, sondern dass sie immer wieder zu irgendwelchen Castings gegangen ist und quasi so ein bisschen so, ich glaube, der es erzählt hat in dem Interview, das war so ein bisschen so, vorne haben sie rausgeschickt und hinten ist sie direkt wieder reingekommen. Ist das so ein Erfolgsfaktor, hartnäckig sein und mit Ablehnung umgehen können auch?
Absolut, also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, das habe ich gerade vermisst zu sagen, also Modeling bedeutet warten, Chancen dann wahrnehmen und nicht zermürbt sein, wenn es nicht klappt. Ja? Also deswegen, klar, ich bin jetzt Modelagent, aber ich sage immer diesen Satz zu meinem Mädchen, solange ich nicht zermürbt bin oder enttäuscht bin oder nicht mehr weiter weiß, gibt es keinen Grund für das Model so zu denken, weil wir haben eine Vision und es ist auch grundsätzlich so bei vielen, vielen Dingen im Leben oder vielen anderen Businesses, wo man nicht gleich reinkommt, sieht und siegt, sondern viele Unternehmen haben in der Garage angefangen und dann haben sich die Leute versucht zu bewerben über Investoren oder da, es hat nie, und es dauert dann eben, bis es klappt. Jeder bekommt irgendwann seine Chance. Die Frage ist nur, are you ready?
Ja.
Und für uns als Manager ist es eben auch wichtig, genau abzupassen, wann ist unser Talent ready? Das heißt, wann können wir wirklich das Mädchen an die Hand nehmen, ohne sie nach vorne zu schubsen in die erste Reihe und zu sagen, hey, hier will ja jemand mein Talent haben, ist ganz, ganz toll, ganz, ganz neu und irgendwie möchte sie nicht jemand gerade für Prada benutzen, irgendwie für die Show oder so, sondern wirklich zu warten. First of all, irgendwo ist es natürlich ein Race, ja, gegen die Zeit, weil jedes Jahr kostet Geld, ja. Auf der anderen Seite sind wir eine Agentur, die eben wirklich den Mädchen sagt, okay, durchatmen, es bringt nichts, wenn du zur Schule gehst, in Anführungsstrichen, und 15, 16 bist, läufst dann Prada und danach gehst du wieder zur Schule und du kannst dann die ganzen Angebote, die dann danach zum Beispiel kommen, gar nicht wahrnehmen, weil du eben gar nicht vakant bist. Das heißt, lass uns doch einfach warten.
Ja.
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Das heißt, man muss geduldig sein auch, man muss dranbleiben und ihr als Management achtet ihr dann da auch darauf, weil die, insbesondere die Mädchen, kriegen dann ja auch Rückmeldungen, die vielleicht ja auch relativ hart ankommen in Bezug auf ihr Äußeres. Ja, du sprachst vorhin die etwas zu breite Hüfte an, die vielleicht, ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Mädels, die gar keine breite Hüfte haben, kriegen es vielleicht dann trotzdem mal zu hören. Müsst ihr da so ein bisschen auch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Psychologe sein und die Mädels und Frauen auch ein bisschen davor beschützen, dass diese Kritik, die ja dann versucht wird, vielleicht sogar objektiv rüberzubringen, aber dass die nicht so hart durchschlägt und, ich sag mal so, die Seele kaputt macht?
Das ist genau der Punkt. Wenn man es dann so lange macht wie ich, also ich war immer jemand, der ganz nah an den Mädchen war, weil es einfach wichtig ist, irgendwie, denke ich mal, irgendwie umzudenken und auch wirklich da irgendwie da zu sein für die Mädchen, wenn sie einen am dringendsten, nötigsten brauchen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Business, die sich einfach nicht wirklich drum kümmern und die dann einfach da sagen, so, ja, musst du eben selber mit klarkommen. Und ich sage immer, es gibt auch ganz viele Bekannte von mir, dann ist eine lustige Anekdote eigentlich, so viele Leute, ja, warum arbeitest du eigentlich mal mit diesen jungen Mädchen? Irgendwie sind ja alle so, die sind ja auch so dumm und blablabla, das sind jetzt wirklich Leute. Ja, irgendwie, es ist einfach, das zu sagen, wenn man 30 ist, ja, aber du musst eben zurückdenken an die Zeit, wo du wirklich 15, 16, 17, 18 warst. Ja? Und da, du hättest genau die gleichen Fehler gemacht und wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und wenn man dann solche jungen Mädchen einfach in die Welt, durch die Welt schickt, da muss man wirklich für die da sein. Und auch das Telefon mal nachts oder um 1 Uhr abheben oder so, wenn die dich aus New York anruft, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, was auch immer. Ja? Ja. Also es ist einfach, deswegen habe ich von diesen 360 Grad gesprochen. Es ist wirklich, du musst psychologischer sein, du musst bist ständig auf Abruf. Es gibt bei mir auch, glaube ich, keinen Moment, keine Stunde, wo ich nicht mal aufs Telefon gucke. Das ist ein Riesenproblem für meine Beziehung, aber mittlerweile haben sich alle Beteiligten daran gewöhnt. Ich bin eben so, werde auch so aufgenommen von den Leuten. Ja. Weil man muss einfach, entweder man macht es richtig oder man macht es nicht.
Ja, ein wichtiger Stichpunkt, als du gerade sagtest, da kommt der Anruf aus New York. Ich dachte gerade, wenn ich jetzt eine Tochter hätte zum Beispiel und all die Geschichten lese, höre, was man so über die Jahre einsammelt, wie im ganzen Entertainment-Bereich, da wird ja viel, dann irgendwie das Thema Drogen, das Thema MeToo. Und dann hat man da seine 15-jährige Tochter oder seine 17-jährige Tochter vielleicht, die nach New York geschickt wird. Im Prinzip würde ich mich als Vater dann ja auf dich verlassen und würde sagen, du passt auf mein Mädel auf.
Ja, genau so ist das auch. Und also 17, also grundsätzlich unter 18 schicken wir niemanden nach New York. Aber Paris zum Beispiel, ja, und dann, wir fliegen in der Regel auf die Shows immer mit oder begleiten die Mädchen zu wichtigen Shootings, grundsätzlich keine Interviews geben, grundsätzlich den Medien oder den sonstigen Leuten immer sagen, mein Name ist Hase, bitte meine Agentur, das aber auch dann das nochmal zu dem Punkt, ah ja, die Models, die antworten ja nie auf die Fragen oder die wollen nie was sagen dazu, die sind aber dumm, sondern es liegt eigentlich daran, dass sie professionell sind, einfach an der Stelle einfach sagen, okay, talk to my management about it, weil vielleicht mache ich hier gerade was kaputt, weil meine Agentur arbeitet gerade an einer anderen Ecke irgendwie, vielleicht an was mit einem anderen Brand, wo es einfach gerade kontraproduktiv ist, wenn ich jetzt mich dazu hier äußere, ja, etc. Also das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, aber wir sind in der Tat eben immer dabei und also ich habe selbst, also meine, ich glaube, so einer der berühmtesten Klientinnen, die ich vertreten habe, ist irgendwie die Tochter vom französischen Premierminister, von Dominique de Villepin, Marie de Villepin, ja, die wir für einen großen Givenchy-Contract damals irgendwie gemanagt hatten. Aber durch die ganze Bandbreite, also wir haben ja wirklich, ich habe immer das Gefühl, wenn's um Eltern geht, die ihr, wo sie sagen, okay, wir wollen unsere Tochter in einer guten Agentur, da sind gerade bei solchen Leuten, da habe ich das Gefühl, wir sind immer die erste Adresse in Deutschland.
Okay, und was ja viele dann auch nochmal fragen ist, was ist da eigentlich so drin finanziell? So ein bisschen, ich sag mal so, wie bei den Eiskunstlauf-Eltern oder Tennis-Eltern, gibt es das wahrscheinlich im Model-Bereich auch. Du hast gerade genannt, unterschiedliche Brands, das ist schon häufiger im Gespräch jetzt aufgetaucht. Das heißt, wir reden jetzt aktuell sehr stark auch über den Werbebereich, dass man für Werbekampagnen als Model arbeitet. Man könnte ja auch auf dem Laufsteg unterwegs sein, aber Werbebereich ist schon das, wo der meiste Umsatz herkommt, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Also man muss eben wirklich verstehen, also ich versuche es den Leuten immer so ein bisschen zu erklären wie Lego. Ja, also man muss irgendwo ein Grundgerüst haben, man muss das Fundament haben, man muss aufbauen können und man muss natürlich auch flexibel umbauen können, wenn mal die ein oder andere Opportunity kommt, ja, eine Möglichkeit. Denn das heißt, konkret, wenn jemand anfängt, bei uns irgendwie zu arbeiten, wir arbeiten lokal mit den entsprechenden Magazinen, lokalen Magazinen, mit lokalen Fotografen, wir arbeiten irgendwie mit den entsprechenden von uns ausgesuchten Kreativen und setzen die ersten Shoots um. Mit diesen Shoots gehen wir zu den ersten, zu den kleineren Brands und dann arbeitet sich das so hoch und dann, wir sind aber auch hier in Berlin glücklicherweise in einer Position, wo mittlerweile fast jeder große Casting-Direktor, der in der Welt, den es in der Welt gibt und die irgendwie große Projekte casten, die rufen bei uns an hier oder beziehungsweise heutzutage meistens irgendwie melden sich via E-Mail. Es hat also den Vorteil, dass von uns auch eine gewisse Magie ausgeht, wenn es darum geht, eben ein Model zu bekommen, die noch nirgendwo ist. Ja, nicht in Paris, nicht in New York oder nicht in London oder so, weil wir eben mit dem Placement halten wir die Mädchen ein bisschen zurück. Wir platzieren sie natürlich, aber wie ich schon anfangs gesagt hatte, wir warten wirklich darauf, ist das Mädchen wirklich ready? Weil wir wollen, es macht keinen Sinn, einfach ein Mädchen irgendwo hinzuschicken und dann zu gucken, okay, schau mal, wie du klarkommst, sondern wir wollen, wenn das Mädchen da hinkommt, dass sie die Jobs auch bekommt, die wir für sie geplant haben. Und da sind wir auch, lassen wir uns auch nicht von etwaigen Agenturen aus dem Ausland umstimmen, ja, lass sie doch jetzt schon kommen, wir können schon mal das machen und so. Das gibt meistens dann nicht den gewünschten Erfolg, sondern wir versuchen wirklich, die Mädchen auf die große, weite Welt perfekt vorzubereiten. Und es ist immer einfacher, jemanden wegzuschicken und dann zu sagen, okay, hey, hier Agentur in Mailand oder in Paris oder sonst wo, mach das mal, ja, anstatt es erstmal selber zu machen und das Mädchen erstmal dahin zu bekommen, damit es dann hinterher im Ausland schneller geht.
Ja, und wenn, du hast gerade gesagt, Erfolg, in welchen Größenordnungen spielt sich der Erfolg ab? Wenn man, ja, irgendwie, man liest Magazine, natürlich irgendwie wird auch Germany's Next Topmodel geschaut und irgendwie hat man von außen das Gefühl, wenn man da so drin ist im Business, dann die sind alle reich und berühmt, aber insbesondere sind sie alle reich.
Ja, das ist immer so eine Sache. Also wir haben, ich weiß, du willst Zahlen hören, ja. Also die Mädchen fangen ja an, wirklich, die arbeiten hier teilweise eben für die Shows für 250 Euro auf der Berliner Fashion Week. Und wir haben aber auch New Faces, die arbeiten 2 Jahre als Model und arbeiten für 10.000 Euro am Tag.
Ja.
Und ohne Probleme. Und dann nehmen wir auch Jobs nicht an, die 30.000 oder 40.000 Euro sind, weil die Nutzungsdauer irgendwie des Brands oder das Brand an sich einfach nicht zu dem Image oder zu dem Karriereplan passt, den wir sorgsam und sorgfältig vorbereiten. Das ist eben wie Lego-Spielen. Also
ja.
Was dann irgendwie nicht passt, muss man auch dann wirklich Tunnelblick haben und sagen, nein, jetzt zum Beispiel hier Nivea wollen wir nicht, weil, wie gesagt, das ist einfach nicht prestigeträchtig genug, wenn wir jemanden haben, der eine Estee Lauder-Kampagne macht. Weil wenn eine Estee Lauder irgendwie dann sagt, wir wollen die und dann hören die das, oh, die hat Nivea gemacht, ja, dann nehmen wir die nicht. Weil das passt ja gar nicht zu unserem irgendwie zu unserem Brand. Ja, also wir sind teilweise mit der als Modelagentur auch in der Zwickmühle eben mit in diesem Karrierelauf eben vom Timing her verantwortungsvoll damit umzugehen, wann wir welche Jobofferten machen können. Und teilweise haben wir ja wirklich Anfragen. Ich habe heute Morgen gerade eine Anfrage über 50.000 Euro auf ein Mädchen abgelehnt, die seit 2 Jahren modelt und eigentlich 2.500 Euro verdient. Wo die Leute sagen, wie kannst du nur?
Ja,
ja, aber das Mädchen, wir als sagen wir mal so, als Zentrum, wo die Sachen eben zusammenkommen. Wir wissen zum Beispiel dann aber auch ganz definitiv, dass diese Mädchen, oder unser Talent, ich sage immer diese Mädchen, das ist so ein Scheißwort, dass unser Talent eben auch ganz andere Möglichkeiten hat. Und klar, all business is local, das heißt, manchmal ist man auch so in so einem gewissen Trichter gefangen, wenn man hier was hat, aber wir haben eben glücklicherweise die Möglichkeit, eben weit über den Tellerrand zu gucken und eben wissen konkret, wartet auf unser Mädchen, auf unser Talent in New York, in Paris, wenn wir es richtig machen.
Ja, ja, das heißt, im Prinzip die Range ist dann auch eine sehr breite, die geht von ein paar hundert Euro am Tag bis hin zu mehreren 10.000 Euro am Tag, da verdient werden können. Ihr werdet wahrscheinlich prozentual bezahlt, wäre so meine Vermutung, du nickst. Ja. Also ähnlich wie bei einem Künstlermanager ja auch. Mhm. Wenn du auf die unterschiedlichen Themen drauf schaust, wir haben gerade über Konsumgüter gesprochen, das ist ein sehr wichtiger Bereich. Wer sind die Top-Entscheider in der Branche? Also wenn man jetzt sagt, jemand möchte ein Model-Star werden, wen sind das die hauptsächlich die Werber in den Werbeagenturen oder sind das die Marketing-Entscheider? Keine Ahnung, der Marketing-Vorstand von Bayersdorf.
Sagen wir es mal so, mittlerweile, also ich kenne es noch aus den Tagen, wo ich dann zum Beispiel direkt einen Superstylisten angerufen habe auf dem Handy und gesagt habe, komm, kannst du bitte angucken, die ist was für dich. Also und dann sagt er, okay, schick sie vorbei. Ja, also ich habe das damals direkt als Beispiel für Hugo Boss gemacht oder für Gisander oder etc. Auch Victoria's Secret, als ich damals in New York gelebt habe, habe ich die Leute direkt angerufen, das ging. Heutzutage hat auf Basis dessen auch, dass es eine Vielzahl von Models gibt und auch Modelagenturen gibt oder noch mehr Leute gibt, die denken, sie sind Model-Agent oder Models, die denken, sie sind Models. Das heißt, eine wahnsinnige Überschwemmung des Marktes, was wie es immer ist, wenn du zu viel Salz in die Suppe tust, schmeckt es einfach nicht mehr. Und das heißt für die Brands, die sagen, okay, um Gottes Willen, das ist alles viel zu viel, wir brauchen einen Casting-Direktor, der sich dann sich nur für das Casting irgendwie einsetzt, das, für die Interessen des Kunden die richtige Vorauswahl zu machen. Und das sind sozusagen genau die gleichen Leute wie wir, aber auf der anderen Seite. Die arbeiten im Interesse des Kunden, wir arbeiten im Interesse des Models. Also ich habe heutzutage eigentlich das Gros, insbesondere bei diesen wichtigen Advertising-Jobs, haben wir mit Casting-Direktoren zu tun. Es gibt leider Gottes, habe ich vielleicht noch zwei Hände an Kunden, wo ich direkt mal mit einem CEO oder mit dem Chef von einer großen Werbeagentur spreche, anrufe und sage mal hier, du suchst doch das und das. Da haben wir hier links, rechts oder Mitte. Ja, was passt dir? Ja, das, die möglich, also da, wo wir dann quasi diesen schon fast nahezu konsultierenden Charakter eigentlich einnehmen oder Position einnehmen und wirklich sagen können, okay, wir lancieren das. Das gibt es kaum noch, weil so ist es eh so ein bisschen wie stille, meistens ist es so ein bisschen wie stille Post. Ja, du gibst es weiter, du machst deine Packages, die Packages gehen an den Casting-Direktor, der Casting-Direktor schickt es eben an den Fotografen, der Fotograf schickt es weiter an die Werbeagentur oder die Werbeagentur schickt es an den Fotografen und dann geht es mal irgendwann zum Brand. Das Brand, alle sagen dann irgendwie und irgendwie geben dann ihren Tee dazu und dann irgendwann später mal haben wir eine Entscheidung.
Das heißt, man muss, also es wird immer wichtiger, dass man genau versteht, was die auch suchen, um ihnen dann das auch anbieten zu können, was in die Richtung
ja, das geht. Ist immer das, es ist wie in allen Branchen, ja, irgendwie die auch wie zum Beispiel in der Politik, ja, du lokal, regional, national, also das, was unten teilweise dann gebrieft wird, kommt oben nicht richtig an oder andersrum. Ja, also das ist irgendwie wirklich so ein bisschen, ich habe dieses Wort stille Post bewusst ausgedrückt, weil der Casting-Direktor 25 Jahre, jung und modern, castet die coolsten Magazine und setzt sich jetzt zum Ziel, das Brand zu revolutionieren und zu sagen, okay, Diversity, wir wollen jetzt hier ganz, ganz tolle afrikanische Mädchen haben. Und das Brand hat aber zum Beispiel eine sehr stringente Linie und sagt, ja, unsere Käufer sind aber 60 Jahre und kommen aus irgendwelchen Dörfern. Ja, die sind gar nicht so, die checken das noch gar nicht. Das heißt, der Casting-Direktor castet das, der Kunde ist nicht happy, aber wir schlagen dann das vor, was das Briefing quasi, was der Casting-Direktor weiterleitet, aber dann auch auf das Resultat hin, dass der Kunde am Ende ist da gesagt, nee, das wollten wir gar nicht.
Ja. Ja,
also oder andersrum auch. Also es gibt, also wie man es dreht und wendet, deswegen versuchen die Packages eben dadurch zu revolutionieren, dass wir eben dem mit sehr viel Zeit und Energie dem Casting-Direktor ganz bestimmte Role Models eben nahe bringen, weil wir eben sagen, okay, dieses Mädchen ist genau das, was du suchst, weil sie eben so sehr, sehr, sehr unique ist. Und da findest du auch vielleicht dann europaweit vielleicht nur 3, 4 oder 5, die da in diese Geschichte reingehen. Ja?
Ja.
Und in diesen Look mit dieser Qualifikation, mit dem Social Media Reach oder mit der ganzen mit der ganzen Identität. Ja? Model Identification sagt man
ja. Dazu. Du hast gerade Social Media angesprochen. Ich vermute, dass die pure Reichweite, die ein Model im Bereich Social Media hat, dann gar nicht so wichtig ist, wie man erst denken könnte.
Doch, es gehört wie Grundbestandteil Lego zum Fundament. Ja? Also ein erfolgreiches Model sollte schon eine gewisse Reichweite haben, damit sie interessant ist für gewisse Brands. Aber eben auch nur gewisse Brands, zum Beispiel Fashion, für diese typischen Fashion-Brands wie Dior oder Prada oder so weiter, die interessieren sich nicht für Social Media, sondern die interessieren sich für den entsprechenden Look. Aber es gibt noch viele Brands, die einfach sagen, okay, es interessiert uns nicht, ob das Model jetzt Dior oder Chanel gelaufen ist, sondern uns interessiert die soziodemografische Reichweite irgendwie unseres Klientels, irgendwie ist die da bei diesem Model, irgendwie ist sie da drin und in welcher Form, Art und Weise. Und also du merkst schon, es ist heutzutage Modelagentur zu sein, bedeutet Hub, ein Hub zu sein. Und du musst dich eben, du hast auch viele, viele Möglichkeiten, dich wirklich zu spezialisieren. Und Iconic Management ist eben eine Agentur. Wir haben damals gesagt, okay, wir müssen uns wirklich spezialisieren. Wir wollen das Talent, was wir finden, wollen wir wirklich managen und das auch wirklich long time. Und deswegen sind die Models bei uns auch unser Talent auch im Mittelpunkt und nicht das Briefing des Kunden.
Ja. Ich sehe gerade, bei Ingo klingelt das Telefon. Also es könnte sein, dass es wieder Brasilien ist.
Noch nicht, aber
bald. Wollen wir noch anderthalb Fragen hätte ich noch.
Ja.
Wir die noch unterbringen? Also ich wäre hier vielleicht für die Hörer, hier ist richtig viel los. Ich bin froh, dass Ingo sich trotzdem die Zeit nimmt und uns erläutert, wie das Business funktioniert. Und ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Social Media ist ja auch, wenn Models eigene Marken kreieren, eigene Produkte kreieren. Ich weiß, die Verantwortlichen von About You zum Beispiel, die mit Lena Gerke was zusammenbauen, die bauen dann eine komplette Firma auf, wo dann auch eine Lena Gerke langfristig, wenn sie auch vielleicht nicht mehr als Model arbeitet, aber sich ein eigenes Modelabel geschaffen hat. Jetzt ist das vielleicht auch ganz sicher auch ein sehr besonderer Case, weil Lena ja auch irgendwie über TV groß geworden und About You vielleicht auch nochmal ein spezieller Kunde, aber wachsen solche Modelle und wenn ja, wie ist dein Blick darauf?
Also ist gar nicht es ist gar nicht so selten. Bei Lena ist es besonders erfolgreich und durch den großen Wellenschlag, in Anführungsstrichen, haben davon viele Leute mitbekommen. Aber wir machen genau das Gleiche hier für unsere Models, teilweise vielleicht kleineren Bereich oder nicht in Deutschland, sodass die in Deutschland das dann nicht so irgendwie aufschlägt. Aber wir haben unsere Hände auch in vielen, vielen Projekten drin, Collaborations sozusagen, also Partnership, wo man sagt, okay, man hat eine Capsule Collection, eine eigene Kollektion oder man irgendwie, wir nutzen, wir reden immer von Image Transfer, sagen, okay, wir haben jetzt ein Celebrity, ein großes Model oder sonst jemand, der einfach seinen Namen gibt, um einer Marke ein gewisses Gewicht und Gesicht zu verleihen. Und dann findet ein Image-Transfer vom Model auf die Marke statt. Aber wir haben es genau zum Beispiel wie bei Prada. In dem Fall, ja, wenn ein junges, neues Gesicht Prada läuft, findet der Image-Transfer von der Marke auf das Modell statt, das vorher noch keiner kannte. Ja, und bei Social Media kommt, ist es eben genau andersrum. Deswegen achten wir auch sehr stark drauf. Also es ist schwierig, bei knapp 170 Models, die wir jetzt an Bord haben, bei jedem Einzelnen des Social Media jeden Tag zu gucken, aber wir versuchen es. Also ich habe auch jemanden speziell, der sich fast ausschließlich nur darum kümmert, dass wir täglich sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, gerade vorgestern, am Freitag, hatten wir eine Geschichte, wo ich ein Briefing bekommen habe für einen großen deutschen, heißt das hier so, ein Föhn. Ja, ja. Und dann
Haartrockner,
genau. Wo ich dann gesagt habe, Schatz, habe ich die morgens angerufen und gesagt, Schatz, geh bitte in die heute Morgen bitte ins Bad und denk einfach, du machst dich frisch für die Oscars, föhn deine Haare durch bis zum Gehtnichtmehr bitte. Ja, und viele mit viel unterschiedlichem Licht und so weiter. Wir haben das haben wir dann, hat sie dann auf die Story gesetzt und wir haben es direkt weitergeleitet und siehe da, es kam sofort dann heute Morgen die Anfrage, ob sie denn nicht für diese Kampagne in Höhe von 60.000 Euro verfügbar wäre, ein Jahr. Ja, und also ein Jahr Nutzung, nicht ein Jahr arbeiten, sondern ein Tag arbeiten, ein Jahr Nutzung. Ja. Ja. Und das ist eben so, das ist eben so das Schöne. Ja, also dann, wenn du siehst, der Plan geht irgendwie auch kurzfristig mal auf, also dynamisch, ja, also ja. Mit Energie.
Ja, da zwei halbe Fragen noch. Du hast gerade gesagt, ein Jahr Nutzung. Wir hatten ja Sarah Nuru im Podcast auch bei uns, die ja nicht die klassische Model-Karriere gemacht hat, aber über Germany's Next Topmodel dann letztendlich auch eine internationale Model-Karriere realisiert hat. Und die hat zum Thema Geldverdienen auch gesagt, dass die Höhe des Honorars nicht nur davon abhängt, man wird nicht nur für den einen Tag bezahlt oder die fünf Tage oder wie auch immer man dann arbeitet und eine Kampagne fotografiert, dreht, wie auch immer, sondern auch wie lange der Kunde diese Kampagne dann nutzen darf. Das macht auch einen Unterschied. Ja. Das heißt,
wenn nicht nur das, entschuldige, dass ich ins Wort falle, nicht nur das, sondern auch wirklich, ich habe in der Vergangenheit immer wieder Sachen gehabt, wo dann Brands zum Beispiel gesagt haben, ja, wir möchten gerne das und das Model europaweit haben und dafür wollten sie eine halbe Million zahlen, zum Beispiel. Und haben wir mal gesagt, sie wollen Europa exklusiv. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel ein Model in Europa exklusiv hast für zwei Jahre, dann kriegst du sie nirgendwo mehr rein weltweit. Ja. Weil die einfach Europa ein wichtiger Markt ist. Das heißt, wir haben dem Kunden gesagt, sei uns nicht böse, du kannst europaweit bekommen, aber du musst weltweit zahlen. Weil genau das ist das Problem, was viele Brands eben auch teilweise nicht sehen. Wenn du ganz bestimmte, es geht aber wieder hier auch ganz explizit um bestimmte Gesichter, ja. Also das ist jetzt nicht die Norm, aber wir haben solche Sonderfälle eben auch ab und an mal, wo wir dann wirklich in Situationen sind, wo wir eben entscheiden müssen, nee, wir können nicht in Europa weiter Kampagne annehmen, weil sie weltweit ansonsten dann für sämtliche Brands exklusiv ausfällt.
Ja, das heißt, international wird auch viel nach, also ich sag mal, wenn zum Beispiel jemand für Nivea europaweites Gesicht ist von Beiersdorf, dann würde ein Wettbewerbsprodukt von Nivea, fällt mir gerade keins ein, in den USA, würden sie dann wahrscheinlich nicht nehmen, weil sie sagen, auch die Amerikaner gucken nach Europa und vielleicht haben sie schon mal mit einem Nivea-Schild gesehen und dann passt das halt einfach nicht. Ist das so ganz einfach erklärt? Aber das
genau, wäre schwierig. Ja. Aber am Ende des Tages, es ist immer so ein bisschen auch die menschliche Emotion, wenn die ganz toll finden und danach kommt Schwamm drüber, ja, dann machen wir es trotzdem. Also es gibt da keinen Garant, aber als Agent ist man sowieso in der Lage, immer nur auf Basis von Feeling und von Erfahrung irgendwie eine Empfehlung auszusprechen. Und das können wir auch nur eben, das kann ich auch nur auf Basis meiner Erfahrung als aus Paris, New York und Deutschland, kann ich das eben auch sagen. Ich kann mich aber auch irren. Ja? Also irgendwie deswegen, wir besprechen solche Sachen grundsätzlich immer mit dem Talent. Also wir haben auch gerade jetzt in letzte Woche eine Anfrage gehabt aus Italien, auch ein Brand, Kiko heißt das. Ja? Und die haben gesagt, ja, wir zahlen das und das. Und dann, aber dann habe ich auch dem Mädchen gesagt, weißt du was, wenn du das jetzt machst, dann können wir das und das und das danach vergessen.
Ja.
Und dann hat das Mädchen auch gesagt, nee, dann möchte ich denn. Also wir versuchen schon, Berater zu sein und dann, wenn wir merken, okay, das Talent ist alt genug, es zu verstehen, ja, und sie spielen auch eine gewisse Rolle dann in ihrer, wachsen aus ihren Kinderschuhen raus, in Anführungsstrichen, so, dass sie sind erfolgreiche Geschäftsfrauen, dann nehmen wir sie in den Dialog und sagen auch ganz konkret, okay, du hast die Möglichkeit, wir sind jetzt nicht dein Boss, dein Arbeitgeber, sondern wir sind dein Berater. Wir wollen dir sagen an dieser Stelle, du hättest die Möglichkeit, wir raten dir, was nicht zu machen. Aber bei solchen Sachen, wenn es um großes Geld geht, versuchen wir eigentlich immer irgendwie uns auch, dass wir auch eine reine Weste haben und jetzt nicht hier den Vormund spielen.
Ja. Wie viel Schauspielertalent oder Schauspielereitalent braucht ein erfolgreiches Model? Weil Bewegtbild ist ja wichtig, auch TV-Spots und vielleicht auch im Bereich Social Media. Wir sind ja nicht nur Fotomodels sozusagen, ja, sondern wir wissen auf Laufstegen, sie müssen gut laufen können. Aber wie viel Schauspielerin muss in einem weiblichen Model stecken?
Ich hoffe, jede Menge. Ich finde es ganz toll, wenn Models outgoing sind. Ja, das macht das ganze Arbeiten leicht. Und dann auch eben in diesem Fall so weit outgoing sein können, dass sie sich komplett fallen lassen können und in individuelle Rollen sich hineinversetzen können. Und je mehr Talent sie dahingehend haben, desto besser ist das. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja der Klassiker auch in einem B-Model über viele Jahre in Europa, dann nach New York und zum Schluss landet sie in L.A. und spielt irgendeinen Film mit. Ja. Zum Beispiel eine Klientin von mir, Rosie Huntington Whitley, die ich bis vor 2 Jahren hier in diesem Board auch hatte in Deutschland, die war über 10 Jahre bei mir als Klientin. Ich hatte auch dann, wie gesagt, ich bin jetzt nicht die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten, da sind wir uns alle einig, aber auch bei ihr war es so, ja, so irgendwie als Model angefangen, dann hat ihr Ding gemacht in Europa, dann kam New York, Victoria's Secret dazu, etc., zum Schluss dann Michael Mann, der Director, ich glaube es war Michael Bay, der dann auch die Victoria's Secret Filme, ja. Und der dann diese wie heißen diese Filme noch? Gott, jetzt habe ich einen Haken drin gerade. Ja, du weißt, diese Filme mit diesen Autos, die sich dann...
Ja, genau.
Wie heißen die denn, die Filme?
Ich komm
Transformer, ja, da ja. Hat sie dann mitgespielt. Ja, genau, so geht es ja. Dann weiter. Ja, aber es ist machbar, ja.
Also, und das heißt ja dann irgendwie, dass gute Models können oft auch gut schauspielern, ja. Und im Zweifel, ich sag mal so, ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Anschlusskarriere oder eine Parallelkarriere. Ja. Und ich würde gerne das Wort Karriere auch als Stichwort für die letzte Frage nehmen. Wenn man jetzt mal abgesehen davon, dass viele Mädels und wahrscheinlich auch ein paar Jungs, die nicht wie ich ein Radiogesicht haben, gerne Model werden würden. Da haben wir drüber gesprochen, wie das funktioniert. Am besten, die bewerben sich hier. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte in dem Bereich arbeiten. Ja, also ich möchte, wie der Ingo, der hat so einen super spannenden Job, den würde ich auch gern machen wollen. Wie rutscht man rein in die Branche? Macht man ein Praktikum bei dir oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wissen die wenigsten eigentlich jetzt, an dieser Stelle wissen es dann wahrscheinlich einige mehr. Ich bin wirklich reingekommen, Kommunikation und Medienwissenschaften studiert in Düsseldorf und habe dann nebenbei mein Praktikum gemacht in einer Modelagentur und dann kam da das eine zum anderen und dann hat mir das unheimlich gefallen. Ich wollte eigentlich Politiker managen und wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, wollte eigentlich da ganz ernsthaft in diese Vermarktung von NGOs gehen und kam das eben mit den Models da rein. Und dann habe ich ja gemerkt, dass es auch eine ganz wichtige Sache ist, gerade diesen jungen Menschen irgendwie eine Plattform zu geben, sie zu uns aufzubauen, sie zu unterstützen, Mut zuzureden und wirklich mit einer gewissen Sensibilität auch dabei zu sein. Und dann und dem entsprechenden Know-how so natürlich auch. Aber das hat alles dazu geführt, diesen Job einfach für mich einfach weiter umzusetzen. Und ich habe mich da auch nicht beirren lassen. Ich bin dann von Köln damals nach Hamburg gezogen und dann Paris, New York und dann irgendwann zurück. Aber es war, ich war immer in diesem Feuer, dass ich was machen wollte, was mich weiterbringt. Und guckt auch nicht, also das ist auch der Rat, den ich geben kann. Es ist heutzutage, habe ich ja teilweise Leute mit extrem lustigen oder amüsanten, würde ich mal eher sagen, Vorstellung, was sie gerne verdienen möchten, ja, und wie sie sich diesen Job vorstellen. Und ich sage immer erst irgendwie, okay, old school ist so ein bisschen, you gotta learn it from down below, and you gotta work yourself up, hard work.
Ja, das heißt, am besten tatsächlich so wie du mit einem Praktikum anfangen, eine solide Ausbildung machen und dann einfach machen, viele Bewerbungen schicken wahrscheinlich. Du kriegst wahrscheinlich auch nicht nur für Model-Bewerbungen, sondern auch für Mitarbeiter kommt ja eine oder andere Bewerbung rein.
Kommen schon ein paar rein,
ja. Ja, okay. Dann sage ich mal, also wer Lust hat, hier zu arbeiten, das steht eine E-Mail-Adresse auf der Website, da kann man mal eine Bewerbung hinschicken. Ja. Ja, egal in welchem Bereich, egal ob man modeln möchte oder Models managen möchte.
Auf jeden Fall.
Okay. Ingo, ganz herzlichen Dank, dass du trotz des hektischen Tages, den du hier heute verlebst, für das Gespräch dann doch so ausführlich zur Verfügung gestanden hast. Hat Spaß gemacht, war eine coole Reise und ja, super, vielen Dank.
Gerne, hat mich gefreut, ja, und viel Erfolg weiterhin.
Danke. Ja, das war ja der Podcast mit Modelagenturchef Ingo Nolden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Macht was Podcast wieder mit dabei. Bis zur nächsten Woche. Folgt uns aber doch auch auf den Social Media Plattformen LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns über Nachrichten von euch. Kommentiert gern unsere Posts und lasst uns wissen, wen ihr sonst noch so gern hier vor dem Mikro hättet. Außerdem, wenn ihr mögt, bewertet uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen Apple Podcasts, Spotify und Co. Das hilft uns weiter und wir freuen uns über jede positive Bewertung und jeden positiven Kommentar. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.